Okay, ihr Faulpelze, raus aus den Federn und nicht die warmen Schüchen vergessen. Es ist saukalt da draußen. Es ist jeden Tag saukalt da draußen. Wo sind wir her? Miami Beach wohl kaum. Ja, damit beginnt der Tag im Leben einer Person, die einen Tag immer und immer wieder erlebt. Höchstwahrscheinlich kennt ihr den Film. Es handelt sich natürlich um täglich grüßt das Murmeltier, beziehungsweise Groundhog Day, wie er im englischen Original heißt. Und der Film ist ja schon ein bisschen älter. Von 1993, um genau zu sein. Das heißt, er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber eigentlich ist er nicht wirklich unrelevant geworden. Und der war prägend für ein ganzes Genre. Und ja, dieser Murmeltiertag, der in dem Film dargestellt wird, den gibt's wirklich. Das ist tatsächlich der 2. Februar. Und der 2. Februar ist demnächst wieder. Deswegen gibt's heute ein Special zum Thema Murmeltiertag? Nein, wir gehen ein bisschen weiter. Der Film war prägend für ein ganzes Genre. Und insofern reden wir mal grundsätzlich über das Phänomen Zeitschleifen, aber auch die psychologischen Aspekte davon. Und davon gibt es gleich einen ganzen Haufen. Das geht vor und rückwärts. Also warum mögen Leute, ja, die weitgehend aus dem neurodivergenten Bereich kommen oder die vielleicht Kontext ADHS, Autismus, komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Warum mögen diese Zeitschleifenfilme möglicherweise? Oder was finden die da so besonders dran? Aber auch die Frage der Psychologie in diesen Filmen, also was da erzählt wird und was da passiert oder ja, weitere Verknüpfungen. Das Ganze ist recht vielfältig, muss ich sagen. Und ich werde wahrscheinlich gar nicht alles heute unterbringen in der Folge. Deswegen habe halt auch so ein etwas größeres Special zumindest, um das mal so ein bisschen zu versuchen. Wir wissen aber ja, der nächste Murmeltiertag, der kommt sowieso wieder. Vielleicht morgen schon, ja. Wenn wir im Narrativ des Films bleiben, dann werdet ihr genau das, was ihr heute erlebt habt, morgen wieder erleben. Wie war euer Tag heute? Wie seid ihr aufgestanden? Habt ihr schon alles so vorbereitet, vorgefunden oder seid ihr in lauter nervige Situationen hineingeraten? Ist das ein Tag, den ihr immer und immer wieder erleben wollt oder lieber dann doch nicht? Das ist nämlich genauso eine spannende Frage. Also was wäre, wenn jetzt morgen wieder heute wäre und sich jeder Tag wieder genauso anfühlen würde wie heute? Und die Hauptperson in dem Film heißt ja Phil, wie das Murmeltier Phil. Also die teilen sich ja auch noch gleich einen Namen. Ja, er sagt es ja in einer Szene so schön, wo er mit zwei Typen, ich glaube beim Bowling ist das irgendwie dann an der Bar, bei ziemlich vielen Bier abhängt, dass er sagt, also er hat einmal einen ganz tollen Tag erlebt und den schildert er auch mit, ich sag mal, mehr oder weniger ausgestalteten erotischen Erlebnissen und meinte dann so versonnen, wieso konnte er nicht diesen Tag immer und immer wieder erleben? Aber stattdessen erlebt er halt diesen kalten Wintertag immer wieder, wo er festhängt in einer Kleinstadt, wo nichts Besonderes passiert, außer diesem Murmeltiertag-Festival, das er eigentlich überhaupt nicht mag. Also so beginnt das Ganze ja. Er muss ja da hinfahren, er will ja gar nicht. Und das ist ja eigentlich auch diese Analogie, die da so ein bisschen schon drin steckt, dass er eigentlich auch so für sich im Leben scheinbar festhängt. Also er hat ja das Gefühl quasi als Wettermann, also er will ja da eigentlich mehr werden, aber wird nicht mehr. Und er muss halt immer wieder diese selben Stories und wieder den Murmeltiertag machen und kommt da irgendwie nicht richtig weiter im Leben. Und das genau soll ja eigentlich der Murmeltiertag auch ein Stück weit ausdrücken. Und dass sich viele Menschen so fühlen, als würden sie irgendwie festhängen. Und genauso sagt das dann einer seiner Kumpels da beim Biertrinken auch, dass er sagt, also dieses Gefühl, was du da hast, irgendwie, dass ein Tag wieder selber ist und das sich immer wiederholt, also für mich trifft das sowieso irgendwie zu. Ja, und diesen Aspekt, also der ist zweifellos da drin irgendwie, der kommt doch immer. Aber jetzt vielleicht nochmal ein kurzes Stück zurück irgendwie zum Murmeltiertag an sich, um das vielleicht auch zu erwähnen. Also das Ereignis gibt's tatsächlich, das gibt's in mehreren Städten. Mehr oder weniger so in der Form, wie es auch dargestellt wird. Allerdings ist die Location ein bisschen konstruiert. Also da haben sie sich tatsächlich eine andere Kleinstadt gesucht, wo es genau diesen Platz in der Mitte gibt, den sie halt dann einfach Cobblers Knob nennen. In echt ist das Ganze wohl irgendwie weiter draußen im Wald. Das heißt nicht so direkt in dieser Stadt, aber für die Location zum Drehen als Setting war das halt einfach besser geeignet. Insofern haben sie das halt ein bisschen umgedichtet. Das gibt's aber wohl in mehreren so Städtchen irgendwie. Das ist nicht nur quasi in diesem Punxsutawney, sondern noch in anderen Bereichen. Ja, und das Spannende ist wirklich, dieser Film ist halt so bekannt und berühmt und so prägend gewesen, dass es alle möglichen Abhandlungen darüber gibt, irgendwie, wie lange er denn da wohl feststeckt in dieser Zeitschleife. Es hat auch dieses Murmeltier-Festival halt viel bekannter gemacht, als es vorher jemals gewesen ist. Es hat aber halt auch viele andere Filme inspiriert, die entsprechend dann ja auch mehr oder weniger bekannt oder berühmt geworden sind. Also einen ganz lustigen Deutschen, das ist einer der neueren, der heißt Hello Again, ein Tag für immer. Also da geht es im Wesentlichen halt um so ein, ja, eine Beziehungskomödie junger Leute, sage ich jetzt mal, mit einigen Verstrickungen und noch einer Hochzeit und was da alles so schief geht. Das ist ganz lustig und da sind halt auch einige ja Charaktere drin, die halt so ein bisschen Besonderheiten haben. Unter anderem halt ja, ein junger Mann mit einer Narkolepsie, also der dann wirklich zu den unmöglichsten Momenten irgendwie einpennt und ja, einige andere Konstellationen. Das macht's ganz witzig. Das Interessante ist, ja, die Frau, die junge Frau, die da hineingerät, die kommt halt auch irgendwann auf die Idee, halt dann mal bei der psychologischen Notfall-Hotline anzurufen. Ist ja nicht ganz verkehrt, wenn man sagt, okay, was passiert hier? Werde ich verrückt? Und da fragt man sie halt dann so, fühlt sich die Situation irgendwie für sie bedrohlich an? Und sie meint so, nein. Und dann beenden halt dieses Gespräch, weil sie meinen, naja, hier geht's nur um wirkliche Krisen und so weiter. Wenn es nicht bedrohlich ist, dann, ja, es ist ihr Problem, so nach dem Motto. Also es muss sich erst bedrohlich anfühlen. Wobei ich jetzt spontan gesagt hätte, naja, also ich fände es vielleicht schon irgendwie ein bisschen bedrohlich, aber ja, die Diagnose wäre dann halt wahrscheinlich Psychose. Eine Form von Wahnvorstellung, Realitätsentrückung irgendwie, die da passiert. Und sowas Ähnliches passierte ja Phil in Täglich grüßt das Murmeltier auch. Also er ist ja dann auch bei einem Arzt erstmal, der ist einigermaßen, ja, der weiß nicht so genau, versucht dann, glaube ich, das auch mit Röntgen zu machen, sagt dann aber halt auch Kernspin oder CT oder sowas, das können sie halt hier nicht machen. Ja, woanders kommt aber der arme Phil ja nicht hin, weil er in dieser Kleinstadt festhängt, weil ja ausgerechnet an dem Tag ja auch noch ein Schneesturm alles lahmlegt und ihn da gar nicht rauslässt und alle Telefonleitungen sind gekappt und so weiter. Also seine Möglichkeiten sind auch irgendwie eingeschränkt. Also das ist ja auch sinnbildlich dafür, dass man sagt, irgendwie man ist ihm ausgeliefert. Das ist zeitlich und räumlich und von den ganzen Möglichkeiten halt hier irgendwie beschränkt, was man da macht. Und dann schickt ihn der Arzt letztlich zu einem Psychologen. Das ist halt so der Wald- und Wiesenpsychologe. Nein, ist ein bisschen böse gesagt, aber der halt wirklich eher für diese Kleinstadt halt ja wahrscheinlich eine überschaubare Anzahl an Fällen jemals hatte in seinem Leben. Und der mit diesem Phänomen jetzt auch sichtlich überfordert ist und dann den Vorschlag ja macht, ja, dann sehen wir uns doch morgen wieder. In völliger Verkennung der Situation des Patienten, der halt weiß, dass es kein Morgen gibt. Also wenn du mit dem Konzept dahin kommst, kannst du schlecht sagen, nun sehen wir uns morgen wieder. Das heißt so wie, dann auf Nimmerwiedersehen. Das sind aber gar nicht die spannenden Aspekte eigentlich da drin, sondern eher die Frage, was macht man dann mit so einem Momentum? Also das ist ja so ein bisschen das Gefühl, wie als wenn du nachts Supermarkt eingesperrt bist oder in so einem großen, riesigen, ja, kennt ihr diese riesigen Supermärkte irgendwie? Ob sie noch gibt. Aus meiner Kindheit gab es da wirklich so riesige, die Ketten, glaube ich, gibt's gar nicht mehr irgendwie, wo du wirklich so viele Gänge weit und es wie eine riesige Halle ist im Prinzip. Und da alle möglichen Sachen sind. Ich dachte mir, ja, immer Nacht sein, da kann man sich ganz Spielzeugen, da kann man dort, da kann man da, da kannst du das Ketka schnappen und dann da die Gänge flitzen und da irgendwas aufbauen und sonst was und dies und jenes essen und ja, also zumindest in der Fantasie, ne? Ich meine, in der Praxis hat das natürlich alles irgendwo Grenzen, aber so ähnlich fühlt sich das ja auch an, wie so ein großes Spielfeld. Also du hast ja auf einmal diese Stadt, ich meine, die ist zwar begrenzt, aber dadurch irgendwie auch überschaubar und beherrschbar. Und dadurch, dass du halt merkst, okay, es wiederholt sich immer und Phil merkt es ja, naja, halbwegs schnell, indem er wirklich was kaputt macht, das dann wieder ganz ist, indem er mal im Gefängnis landet, wo er dann auf einmal am nächsten Tag wieder freigelassen wird. Er merkt ja im Prinzip hat nichts wirklich Konsequenzen von dem, was er macht. Und das wird jemand dann auch aufgezeigt und sagt, hey, geil, ich meine, egal was du tust, es hat keine Konsequenzen. Und das hat, ist eine zweiseitige Medaille natürlich. Nichts hat Konsequenzen, bedeutet so viel wie, ja, du kannst machen, was du willst, du bist trotzdem quasi wieder in dem Punkt, wo du vorher bist. Das heißt, egal was du Schlimmes machst, wird nichts von dem quasi bleiben. Alles ist flüchtig. Die andere Seite ist natürlich, auch egal, was du Gutes machst oder einen Fortschritt erreichst, nichts davon wird bleiben. Das Einzige, was für ihn bleibt, und das ist ja das prägende Phänomen eigentlich von diesen Zeitschleifen, er kann sich selber als Einziger noch daran erinnern. Wobei man natürlich streiten kann, ist das eine reine Psychose, wo er sich nur einbildet, dass es so ist? Weil er kann es ja nicht irgendwie beweisen. Also naja, höchstens, dass er Wissen hat, was er sonst nicht haben könnte. Das ist vielleicht so das Beste, was er macht. Dass er auch in diesem ja, in diesem Frühstückscafé-Lokal, wo sie dann sitzen und so weiter, dann anfängt ja vorherzusagen und also, dass dieses Tablett runterfallen wird, was gleich passiert, wer reinkommt, wie die einzelnen Leute heißen, weiß er und so weiter, wo er mit beweist, dass er irgendwie wohl, ja, dem irgendwie überlegen ist, der Situation sozusagen, und Dinge weiß, die man nicht wissen kann. Er insofern, er sagt ja selber, er ist nicht der Gott, er ist vielleicht halt ein Gott, also im Sinne von, er hat Fähigkeiten, die sonst keiner hat, aber er fühlt sich jetzt nicht als der Gott irgendwie. Nebenbei, ich habe das mal in so einer Videomontage dann mit anderen Filmen kombiniert und zusammengeschnitten, und es gibt auch diese schöne Bill Murray-Szene, wo er in Ghostbusters oben auf dem, ja, diesem Wolkenkratzer steht im ersten Teil und ihn dann auch dieser Gott halt fragt irgendwie, bist du ein Gott? Also im Sinne von, bist du mir ebenbürtig? Und dann er immer so meint, nein. Und dann werden sie halt, ja, ich weiß gar nicht, was passiert, aber im Prinzip kriegen sie halt dann eins auf die Mütze. Danach sagt ihm sein Kollege so, wenn dich jemand fragt, ob du ein Gott bist, dann lautet die Antwort, ja. Und wenn man das dann mit täglich grüßt das Murmeltier so in Kombination bringt, dann ist das recht schön, weil das er halt dann irgendwann sagt, also zu Recht quasi sagen kann in dieser Situation, wo er das immer wieder ausprobiert und ausprobiert, was er dann wirklich macht, dass auch eine Erkenntnis ist, wenn dich jemand fragt, bist du ein Gott, dann sagst du, ja, du bist ein Gott. Du bist vielleicht nicht der Gott, aber du bist ein Gott. Weil es für die Leute hilft, ihnen das zu erklären.
Bist du ein Gott?
Nein.
Dann stirb!
Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du, ja.
Wie bitte? Wie war das gerade?
Ich bin ein Gott.
Sie sind Gott.
Ich bin ein Gott. Ich bin nicht der Gott.
Und das ist ja so dieser schöne Zwischenaspekt. Also das ist weder was total Schreckliches noch was total Tolles, aber diese Fähigkeit und Möglichkeit, Dinge quasi zu korrigieren. Also wenn man einen Fehler gemacht hat oder merkt, oh, ich habe gerade irgendwie was gesagt, irgendwie, das hätte ich vielleicht doch irgendwie anders sagen sollen oder keine Ahnung, ja, vielleicht wäre es anders besser gewesen, aber ich werde es nicht rausfinden. Dann ist das ja diese Riesenchance zu sagen, hey, doch, du gehst quasi nochmal zurück und dann probier's mal anders und guck mal, was dann bei rauskommt. Und gleichzeitig eröffnet es ja auch diese Möglichkeit zu sagen, naja, also normalerweise hast du nie die Fähigkeit zu sagen, ich probiere jetzt mal verschiedene Wege aus und schau da mal, welches eigentlich der beste ist, oder ich kann danach bewerten, welches der beste wäre. Sondern du musst immer sagen, nee, du musst dich für einen Weg entscheiden und die anderen Wege, das wirst du nie erfahren, ob die besser gewesen wären oder nicht. So kannst du sagen, hey, den ersten Tag probiere ich so, den zweiten so, den dritten so und den vierten nochmal ganz anders. Und dann schauen wir mal, was bei rauskommt. Das ist natürlich auch ein Stück weit mühsam, weil er erlebt ja den Tag wirklich immer von Anfang an. Also er kann jetzt nicht sagen, er springt nur so ein Stückchen zurück. Das war in einer Kurzgeschichte, die ich mal geschrieben habe, war das ein bisschen anders. Da ja, konnten die Leute halt zu einem bestimmten Moment ihres Lebens zurückspringen. Beziehungsweise so Kurzgeschichten gibt es in verschiedener Form auch immer wieder. Die können unterschiedliche Ausprägungen haben. Eine ganz spannende Frage dabei ist aber ja, wenn wir Dinge im Rückblick betrachten und darüber grübeln und uns vielleicht auch ärgern und sagen, oh, wir haben da einen Fehler gemacht, wir hätten es anders machen müssen. Wie können wir das nächste Mal damit besser umgehen? Ich hatte das auch in der Episode Grübeln erwähnt, dass das eigentlich so eine Ja, Integrationsphase ist zwischen den kognitiven bewussten Bereichen und den emotionalen unterbewussten Bereichen, die sich da versuchen, irgendwie in Einklang zu bringen und abzustimmen und miteinander zu verhandeln, wie man es dann fürs nächste Mal besser irgendwie ja vorbereiten könnte. Wir dürfen ja dabei nicht vergessen, rein kognitiv betrachtet sind einige Situationen vielleicht idealisiert anders lösbar. Dann würden wir da was anderes machen. Manchmal betrügen wir uns dabei selber ein bisschen im Rückblick, dass wir sagen, ah, das wäre bestimmt ganz anders und die hätten bestimmt ganz anders und dann ja, ist das aber schön gedacht vielleicht auch. Oder es sind einfach Sachen, wo man auch sagen muss, nee, ich habe mich da in dem Moment aber nicht so gefühlt. Ich war da nicht so gut drauf. Ich wollte da nicht irgendwie jetzt dann noch auf das, keine Ahnung, wie er Murmeltieressen mit oder sonstige Sachen. Oder es gab Gründe, warum ich das nicht gemacht habe. Die kann ich jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz so nachfühlen. Deswegen erscheint es mir jetzt vielleicht irgendwie falsch oder irrational. Aber damals waren das vielleicht die legitimen und wichtigen Gründe. So, komme ich jetzt quasi in dieselbe Situation wieder, indem ich halt in so einer Zeitschleife festhänge oder da halt auch gezielt zurückspringen kann. Was ist dann? Also, wie erlebe ich es dann? Erlebe ich es dann aus diesem abstrakten, verklärten Moment heraus, wo ich sage, naja, jetzt habe ich ja überlegt, wie es besser gewesen wäre und jetzt entscheide ich mich besser? Oder bin ich dann in diesem selben Gefühl und in dieser selben Situation wieder und entscheide mich wieder genauso, weil es eben logisch und stimmig war, auch von den Emotionen her, wie ich mich damals entschieden habe? Und das ist genau dieser spannende Punkt, ja, dass wir eben halt entrückt aus der Situation und entrückt von unseren Emotionen oder entrückt von unserer Energie, die wir in dem Moment hatten, ja manchmal zu einer anderen Schlussfolgerung kommen. Das aber halt nicht immer trägt, wenn wir dann wirklich in der Situation auch wären. Das Einzige, was sich halt ändert, ist in diesen Zeitschleifen sein Erkenntnisgewinn quasi. Vielleicht auch seine emotionale Veränderung. Und ja, insofern, er entwickelt sich weiter, er verändert sich. Insofern kann er vielleicht auch dann andere Entscheidungen treffen, ist an einem anderen Punkt. Das könnte sein. Das haben wir ja tatsächlich nicht, wenn wir sagen, naja, hätten wir uns damals nur anders entschieden. Nee, damals waren wir halt nicht so weit. Und ich präge ja auch immer gern den Spruch, hättest du es damals besser gewusst oder besser gekonnt, hättest du es besser gemacht. Konntest du aber nicht. Und da, ja, da hilft alles nichts. Alle spätere Erkenntnis, alle spätere Zugewinn und sonst was. Das ist wie, als wenn du sagst, hey, du bist hier da auf dem Wettkampf und sollst hier Gewichte heben irgendwie. Du schaffst es halt nicht. So, und dann 2 Jahre später, danach, bist du total trainiert und sagst, ach, hätte ich es damals nur einfach hochgehoben. Das ist doch jetzt ganz leicht, wo man sagen kann, ja, jetzt bist du trainiert, jetzt kannst du das. Damals konntest du es nicht. Und so ähnlich kann man sich das natürlich auch in sämtlichen emotionalen Prozessen oder ja geistig-kognitiven Prozessen und so weiter vorstellen. Damals konntest du es halt nicht besser, sonst hättest du es besser gemacht. Du hast es ja nicht willentlich quasi versaubeutelt. Beziehungsweise, oder wenn du es gemacht hast, dann warst du vielleicht emotional halt nicht so weit, dass du es halt ja selbst sabotiert hast oder so. Die spannende Frage ist jetzt aber bei diesen ganzen Zeitschleifen-Sachen. Also das Einzige, was sich ja von Schleife zu Schleife normalerweise ändert, ist die Person selber, also ihr Wissen darüber, über die vorhergehenden Zeitschleifen. Es gibt eine Star Trek-Folge, da erleben sie sowas Ähnliches auch, eine Zeitschleife, an die sie sich allerdings nicht erinnern können. Ja, genau genommen gibt es eigentlich mehrere solcher Episoden, wo Zeitschleifen auch aufgegriffen werden. Aber es gibt eine, wo sie sich auch nicht erinnern können und das nur so ganz vage Momente gibt quasi, wo sie so eine Art Déjà-vu haben. Déjà-vus. Ihr wisst es? Täglich grüßt das Murmeltier.
Haben Sie manchmal Déjà-vus, Mrs. Lancaster?
Ich glaube nicht, aber ich könnte ja in der Küche nachfragen.
Ja. Seine Szene aus Täglich grüßt das Murmeltier. Déjà-vu ist im Prinzip ja so ein Gefühl, als ob wir was schon mal erlebt hätten. Das wird normalerweise eigentlich neurologisch, psychologisch dadurch erklärt, dass man sagt, da gibt es eine gewisse Abkürzung im Gehirn und dann kommen auf einmal Informationen wo an, auf einem schnelleren Weg und sind dann quasi scheinbar schon da und kommen quasi scheinbar aus der Erinnerung, obwohl sie eigentlich gerade aus der Wahrnehmung kommen. Das kann es geben, das kann es auch erklären. Genauso eine plausible Erklärung wäre natürlich, ja, das ist halt aus einer anderen Zeitschleifen-Iteration quasi gekommen. Das ist aus einer Parallelwelt gekommen oder was auch immer. Und das wäre auch in vielen Bereichen, solange du es nicht quasi konkret diskriminieren, also unterscheiden kannst anhand von klaren Messergebnissen irgendwie, wäre das erstmal eine plausible Erklärung. Und die können wir halt momentan mit unserem Verständnis von Physik und so weiter noch nicht irgendwie nachvollziehen. Also die klingen erstmal so, dass man sagen kann, ja, vielleicht unter gewissen Umständen wäre das denkbar, aber es gibt keine fundierte Theorie dazu, wie das genau funktionieren würde. Ja, was passiert da eigentlich? Also wenn quasi, man könnte ja sagen, das Gehirn von Phil oder von welcher anderen Person, die auch immer durch die Zeitschleife ja geht und das wahrnimmt, wenn das der einzige Ort ist, wo sich im Prinzip die Veränderung manifestiert, verändert sich auch das Gehirn? Also altert es? Es scheint ja neue Erinnerungen zu sammeln. Und würde man das mal genau betrachten, müsste das ja auch gewisse neurologische Unterschiede bedeuten. Er lernt ja dazu, er gewinnt ja quasi neue Fähigkeiten, neue Ansichten. Er meistert Situationen dann irgendwie anders oder besser. Er lernt ja auch einige motorische Fähigkeiten zum Beispiel. Also kann ja dann mit einer Motorsäge Eiskulpturen machen, er kann Karten in den Hut werfen. Ich weiß gar nicht, ob er noch andere Tricks lernt. Klavierspielen lernt er auch zum Beispiel. Das sind ja auch motorische Fähigkeiten, also wo man sagt, okay, da muss sich ja schon auch neurologisch was, also neuroplastisch verändert haben in seinem Gehirn. Das heißt, das Gehirn ist nicht genau dasselbe. Also wenn man es jetzt mal genau betrachtet und diesen feinen Unterschied, glaube ich, macht der Film an der Stelle nicht. Aber ja, ich sag mal, Science-Fiction-Romane, die das sehr genau runterbrechen und aufdröseln würden, würden an diesen Feinheiten halt erstmal hängen bleiben und würden sie irgendwie versuchen zu beantworten. Für eine Komödie muss man das gar nicht. Oder überhaupt dieses nette Konstrukt mal in die Welt zu setzen und zu sagen, was wäre, wenn du einen Tag immer wieder erlebst und ja die Chance hast, Dinge nochmal irgendwie zu machen. Gleichzeitig, und das ist auch ein guter Hinweis, das ist natürlich irgendwie die Hölle. Also du hängst da drin fest, du hast keine Entwicklung. Du weißt nicht, ob du da jemals irgendwie rauskommst. Das ist für dich nicht absehbar. Ja, du kannst auch niemanden richtig um Hilfe bitten, weil im Prinzip jeder, den um Hilfe bittest, der hält dich für verrückt oder findet seltsam und am nächsten Tag hat er es eh wieder vergessen. Also das heißt, du kannst nichts aufbauend irgendwie gestalten, außer in dir selber heraus. Und das ist vielleicht aber halt auch ein interessantes Phänomen, dass ja wir sonst halt es gewohnt sind, im Äußeren halt aufbauend zu arbeiten. Das heißt, ja, keine Ahnung, wir pflegen Beziehungen, wir pflegen Karrieren, wir arbeiten an unserem Vermögensaufbau vielleicht irgendwie oder, keine Ahnung, bauen ein Haus, ziehen Kinder groß, setzen irgendwo einen Baum irgendwie hin, der wächst dann weiter. Also wir führen Veränderungen im Außen herbei und gestalten dadurch den Fortgang unseres Lebens im Prinzip. Aber das Ganze ist natürlich auch im Inneren möglich. Ja, das heißt, ich kann im Prinzip nach außen hin immer denselben Tag leben, mehr oder weniger, ja. Ich gehe zur Arbeit, ich mache meinen Job, ich mache diese und jene Dinge. Da passiert nicht viel, ich mache da keine große Karriere, ich habe keinen großen Vermögensaufbau, es reicht halt alles gerade mal so, da ist keine Entwicklung da. Deswegen kann ich aber trotzdem ja in mir was dazulernen. Das passiert aber relativ selten eigentlich, also oft ist das halt angestoßen oder erzwungen halt durch Sachen im Äußeren. Und nicht durch Sachen im Inneren. Das heißt, man muss immer erst eine gewisse Krise haben, um dann wirklich im Inneren auch weiterzukommen. Das ist, ja, wie gesagt, also jeder hätte selber die Wahlfreiheit zu sagen, er entwickelt sich aus sich heraus weiter. Und das tun wir auch ein Stück weit. Aber solange wir keine Veranlassung dazu haben, es unbedingt zu tun, ist unser Gehirn auch einfach faul und sagt, wieso, es passt ja alles. Ist doch okay, passt alles. Wieso soll ich irgendwas verschlimmbessern quasi, was doch eigentlich in Ordnung ist? Und ja, insofern ist dieses Feststecken im Äußeren oder vielleicht halt eine Krise, die überhaupt halt dieses Weiterkommen im Inneren eigentlich dann befördert. Und insofern eigentlich eine ganz schöne Geschichte, wo man sagt, je mehr du im Äußeren feststeckst, desto mehr hast du oder wirst du fokussierter drauf, quasi im Inneren mit dir voranzukommen. Und eine ganz schöne, ja, was heißt, also eine Analogie dazu. Stephen Hawking, der Wissenschaftler, inzwischen gestorben, aber ja, schon relativ früh als Student irgendwie an Kinderlähmung erkrankt. Man hat ihm irgendwie vorhergesagt, dass er nur ein paar weniger Jahre zu leben hat. Er hat sehr viele Jahre noch gelebt, ist erstaunlich alt geworden, war aber halt ja so stark gelähmt, dass er halt nur noch mit Computerhilfe sprechen und kommunizieren konnte, was irrsinnig mühsam ist. Also wenn man sich das genau anguckt, die meisten Leute, die das halt machen müssten und das nicht gewohnt sind, würden dran verzweifeln irgendwie. Aber er hat das halt wirklich ja gemacht, hat viel Geduld da reingesteckt und konnte halt kommunizieren noch. Und er hat großartige wissenschaftliche Theorien halt entwickelt und ja auch Bücher, natürlich mit Hilfe von anderen, aber Bücher verfasst und geschrieben. Und etliche Sachen sind ja wirklich nach ihm benannt. Also sowas wie die Hawkins-Strahlung oder sowas, die schwarze Löcher irgendwie abgeben und dadurch halt doch Energie verlieren. Wodurch kleine schwarze Löcher sich irgendwann auflösen zum Beispiel, ja? Eine kurze Geschichte der Zeit, das hat er 1988 verfasst. Und man unterstellt, oder es gibt zumindest die Mutmaßung, dass er allein dadurch, dass er quasi so beschränkt war in seinen Möglichkeiten, er gezwungen war, in seinem Kopf halt eine entsprechend große Entwicklung und Fantasie halt irgendwie zu entfalten. Und das mit ein Antrieb dafür war, dass er überhaupt so großartige Theorien und Sachen irgendwie sich ausgedacht hat. Kann sein, ja. Wir wissen es nicht, wir können es nicht ausprobieren, das ist keine Zeitschleife, wo wir einmal Stephen Hawking so und anders irgendwie erleben können. Aber es ist durchaus eine mögliche oder plausible Theorie, genauso wie auch andere Einschränkungen Menschen manchmal dann dazu bringen, ihre übrigen Fähigkeiten, die sie noch haben, halt stärker und massiver auszubauen und zu nutzen. Insofern würde Phil da nicht feststecken, würde er nicht die Chance haben, sich innerlich quasi von einem Arsch zu einem, eigentlich ganz netten Mann zu entwickeln, der dann auch es schafft, eine romantische Beziehung zu führen. Und das sind ja schon wieder so Aspekte, dass er im Prinzip halt Dinge überwindet. Also wir erleben jetzt keine psychologisch aufgearbeitete, detaillierte Diskussion, was da ihn zu diesem, sagen wir mal, Charakter verholfen hat, den er am Anfang da hat. Das erfahren wir nicht so genau. Aber zumindest hilft es ihm dabei, da irgendwie rauszufinden, irgendwie diese Schleife. Und insofern ist auch das symbolisch wieder. Jetzt ist aber eine ganz andere interessante Frage. Wenn ihr so dran denkt und sagt, euch würde das passieren, ihr seid in was auch immer für eine Situation. Ihr könnt euch auch eine Urlaubssituation, also er ist ja auch nicht in seinem Zuhause da wirklich, sondern er ist ja in einer Situation, die ja auch ein Stück weit entrückt ist, in einem bestimmten Setting und so weiter. Aber in irgendeiner Situation würdet ihr einen Tag immer und immer wieder erleben. Was würdet ihr alles ausprobieren? Sagen wir wirklich mal, ihr wärt euch sicher, ja, der Tag wiederholt sich. Egal, was ich mache, egal, was ich Schlimmes oder Gutes tue. Es scheint sich zu wiederholen. Also bei Phil ist es ja tatsächlich so, er verzweifelt ja auch irgendwann, er versucht sich dann sogar das Leben zu nehmen, scheitert damit aber genauso. Das heißt, er hat ein gewisses Vertrauen darin, dass halt dieser Tag sich, komme was wolle, halt wiederholen wird. Was würdet ihr ausprobieren? Und das ist eigentlich so eine ganz spannende Frage, weil sie viel über das offenbart, wo man als Mensch vielleicht auch steht, weil man ist ja auch ein Stück weit ja sämtlicher Moral irgendwie enthoben. Also man ist ja die einzige Person, die nach diesem Tag noch weiß, was man vorher getan hat. Und insofern auf gewisse Weise niemandem gegenüber Rechenschaft verantwortlich. Also sämtliches Erleben, was man hat, also, weiß ich, eine Verurteilung durch andere, die eben sagen, wie konntest du nur das und das tun? Warum hast du das und das getan? Oder das dürfen sie nicht oder dergleichen. Die verpufft dir nach dem Tag. Gut, so lange musst du es halt aushalten. Also wenn du ja mit den Menschen halt interagierst und, keine Ahnung, jetzt jemanden ausraubst und denen direkt quasi in die Augen schaust und sagt, ja, wie kannst du mich nur ausrauben und so weiter? Und dann verstört dich das irgendwie. Dann musst du damit ja auch umgehen. Also es ist nicht so, dass es komplett ohne Wirkung bleibt. Was passieren kann, ist, dass du natürlich diese ganzen Menschen um dich herum ja mehr und mehr als hohle Marionetten wahrnimmst, weil sie ja für dich quasi scheinbar ohne eigene Seele sind oder so, weil sie ja sich immer wiederholen. Also sie können ja nichts dazugewinnen. Sie können ja nicht irgendwie lernen. Sie sind keine gefühlt vollwertigen Menschen. Also es wäre insofern plausibel zu sagen, ja, dann nehme ich auch auf die gar keine Rücksicht. Das ist mir dann völlig egal. Ein Stück weit macht Phil das ja auch. Also die eine, die in dem Café da abschleppt, irgendwie nach Hause mitnimmt von einem One-Night-Stand, indem er ihr vorgaukelt, irgendwie dann auch irgendwie, dass er sie heiraten würde oder sonst was. Ja, macht er das ja ein Stück weit. Irgendwann nimmt er sie noch mit ins Kino da irgendwie, zu seinem Lieblingsfilm, da völlig verkleidet und so weiter. Und gibt es ja auch diese wunderbare Szene vor Kinokasse. Ein Erwachsener und zwei Erwachsene. What? Kann man übrigens an Kinokassen wunderbar nachspielen, verstehen die Leute dort meistens dann nicht. Vielleicht mal, wenn der Film wieder läuft im Programmkino oder sowas. Dann hoffe ich, dann verstehen sie es hoffentlich. Dann müsste man aber auch so verkleidet dahin gehen. Mal gucken, ob der im Programmkino mal wieder irgendwo läuft. Also es gibt, habe ich festgestellt, auch mehr und mehr wieder Programmkino, weil die Kinos ein echtes Problem haben. Also, ich meine, die haben schon länger ein echtes Problem. Aber das Problem ist inzwischen so groß, dass sie nicht nur versuchen, immer mehr Popcorn zu verkaufen und immer mehr Personal einzusparen, sondern halt auch immer verrücktere Ideen umzusetzen. Und es kommen tatsächlich zum Teil alte Filme wieder in die Kinos. Also auch in große Kinoketten. Nicht nur in so kleine Dorfkinos oder Spezialkinos. Insofern könnte es auch sein, dass täglich grüßt das Murmeltier jetzt gerade wieder irgendwo läuft. Ihr könnt ja mal gucken. Und dann verkleidet ihr euch einfach so da als Cowboy und als Bronco und also wenn ihr Bock habt. Ich find's witzig. Jedenfalls, also er nutzt es ja dann zum Teil schon ein bisschen aus. Er klaut sich auch Geld, macht das aber halt auch auf eine sehr, ja, elegante Weise, indem er halt einfach diese Tasche nimmt, wenn gerade keiner hinguckt. Und ja, wahrscheinlich kriegen die schon irgendwie Ärger oder ist ein Problem. Aber es beschränkt sich ja auch auf den Tag. Aber ansonsten ist er nicht wirklich fies. Er ist nicht wirklich brutal. Er ist nicht wirklich, also in dem Sinne amoralisch oder sowas. Er wird jetzt kein Gewaltverbrecher oder sowas. Er versucht ja dann eher Gutes zu tun. Also er trifft ja dann auf diesen Obdachlosen, der stirbt, den er versucht noch irgendwie zu retten oder zumindest noch ein paar angenehme letzte Stunden irgendwie zu bescheren und so dergleichen. Er entdeckt ja eher seine gute Seite. Aber das war von vornherein nicht klar, weil, also gerade wie sie dieses Drehbuch entwickelt haben, sie wohl durchaus diskutiert haben, ob nicht auch Phil einige düstere Seiten bei sich erstmal kennenlernen sollte. Also, der Film wäre sicherlich zu lang geworden und hätte auch den Bereich einer reinen Komödie verlassen. Das wäre eine ganz andere Art von Film gewesen. Auch wertvoll oder so vielleicht sogar noch viel interessanter. Also wirklich diesen Prozess von jemandem zu zeigen, der halt erst verschiedene Aspekte herausfindet, um dann zu erkennen, was ihm wirklich selber wichtig ist. Also in welcher Version des Tages will er eigentlich in welcher Rolle leben? Wo fühlt er sich wohl? Das wäre so ein ganz entscheidender Punkt eigentlich. Und ja, das hat man nicht so im Extremen da ausprobiert, sondern nur wirklich so in ganz leichten Facetten. Es war aber diskutiert worden, ob man nicht auch diese dunklen Schattenseiten irgendwie macht. Und man hat sich dann sehr bewusst früh gegen entschieden, das zu tun. Es gibt aber andere Filme, die greifen das durchaus auf. Also, ich bin ja durchaus jemand, der gerne so Zeitschleifenfilme guckt oder auch raussucht. Und ich entdecke mal wieder neue. Ich habe sie bei weitem nicht alle gesehen. Nehmen wir vielleicht mal für dieses Jahr vor, mir nochmal ein paar anzugucken. Dann können wir in einem Jahr wieder drüber reden. Schon wieder Murmeltiertag. Oder auch morgen, wer weiß. Reden wir morgen wieder drüber. Da habe ich dann alle gesehen und weil ich diesen einen Tag tausendmal erlebt habe und kenne sie alle. Also ich meine, so kann man seine Zeit auch benutzen, ja. Also wenn man einen Tag frei hat, genau an dem Tag und dann einfach sämtliche Filme guckt zum Thema Zeitschleife. Ja, auch interessant. Es scheint einen Film zu geben, der heißt Triangle von 2009. Britisch-australischer Horror-Thriller. Und der, ich kenne ihn nicht, wie gesagt, ist wohl relativ heftig und dort geht es genau um die Frage halt, ob dann die Hauptperson nicht immer krassere Taten quasi vollbringt. Ich habe auch mal einen anderen gesehen, ich fand ihn noch nicht besonders gut, ich habe ihn auch nicht komplett geguckt, weil er eben halt auch zu moralisch entrückt war oder sich zu, er wurde mir da ein Stück weit zu sinnlos grausam auch irgendwie, vielleicht hat sich es am Ende wieder irgendwo gefangen und irgendwie eingenordet, aber ich habe mir das Ende noch nicht angeguckt. Ich habe dann irgendwo bei der Hälfte aufgehört, dann gab es mal irgendwie umsonst im Streaming und ich finde es auch nicht mehr. Es gibt bestimmt da alles Mögliche, auch auf verschiedensten Qualitätsebenen. Im Prinzip drängt sich die Frage ja tatsächlich auf. Also das ist ja genau dieses Loslösen von jeglicher moralischer Verantwortung. Genauso eben, wie ich es bei Filmen wie The Purge habe. Also The Purge ist kein Zeitreisefilm, aber ist ein Horrorfilm, also ein sehr gewalttätiger Horrorfilm, wo es darum geht, dass es ja in den USA der Zukunft einen Tag im Jahr gibt, an dem sämtliche Verbrechen nicht geahndet werden oder nicht zählen quasi. Also sie sind in dem Sinne ja nicht unbedingt erlaubt oder sowas, aber es passiert ja halt auch nichts. Und ja, drastisch ist dabei eigentlich, dass du sagst, mein Gott, du könntest alles Mögliche tun, ja. Aber die Leute doch wohl eher, zumindest so der Narrativ dabei und vielleicht für die USA ja auch nochmal stimmiger, sich halt gegenseitig eigentlich nur noch abschlachten. Und sagt, okay, warum? Also nicht alle machen damit, aber doch viele oder sehr viele. Du könntest ja auch ganz andere Dinge tun damit, ja. Also ja, irgendwas ausrauben, aber vielleicht reicht es nicht. Du könntest ja auch gute Taten vollbringen oder irgendwelche Ungerechtigkeiten beseitigen, irgendwas Positives, was bisher von ja irgendwelchen blöden Gesetzen oder sonst was nach dem Motto, ja, formal geht das leider nicht, aber eigentlich wäre es schon richtig, hier irgendwie, keine Ahnung, eine Tür reinzubauen, irgendwie damit die Rollstuhlfahrer hier durchkommen, aber formal dürfen wir das leider nicht machen oder so. Ja, dann machst du es halt einfach und dann ist dir da erstmal Tatsachen schaffen. Wäre doch auch völlig plausibel oder so, aber das erscheint da relativ wenig irgendwie. Also es scheint schon so zu sein, dass so eine gewisse Idee besteht, dass man sagt, man hält sich nur aufgrund von formalen Gründen eigentlich von Grausamkeiten fern. Und das würde ich aber tatsächlich anzweifeln. Also das mag bei einigen Menschen vielleicht der Fall sein. Psychopathen würden gar nicht unbedingt so sehr, also nicht zwingend dazu neigen, weil es ihnen vielleicht auch einfach wurscht ist. Also die haben nicht zwingend Gefallen daran. Es ist ihnen aber halt auch egal, quasi. Also das heißt, sie könnten, dann kommen da vielleicht weitere Neigungen und Sachen dazu, würden sie vielleicht auch, aber sie müssen auch nicht. Es gibt aber Leute vielleicht halt, die da einfach ein Genugtuung empfinden, andere leiden zu sehen. Und das erleben wir ja durchaus auch in der Gesellschaft, also mit entsprechenden Forderungen, die jetzt extra etwas extremer sind, aber auch das ist jetzt eigentlich nicht die Mehrheit. Es gibt ganz andere Grundmechanismen in uns Menschen, die halt auch einfach sagen, nein, ich will halt einfach auch diese Rolle oder diese Welt, die ich habe, in der richtigen Weise gestalten, weil am Ende, wenn ich halt dann doch sterbe, ich meine, gut, das ist die Frage, wenn du denkst irgendwie, du stirbst sowieso nie, ja, vielleicht kommt selbst dieser Aspekt weg, aber vielleicht willst du am Ende deines Lebens, wenn du auf sowas dann doch irgendwie hinarbeitest, zurückblicken und sagen, ja, aber ich habe auch viele gute Sachen gemacht oder so. Und nicht so dieses, ja, ich habe wirklich einen Scheiß nach dem anderen irgendwie gebaut und eigentlich war das alles ganz furchtbar oder so. Da muss noch nicht mal irgendwie dieser Aspekt, du kommst sonst in die Hölle, irgendwie eine Rolle spielen. Das ist insofern die Frage. Es gibt ja aber auch Filme jetzt, und die das, sag ich mal, von der umgekehrten Seite zeigen. Also zum Beispiel Happy Death Day ist ein eigentlich ganz cooler Film. Muss man aber dazu sagen, er ist insofern ein klassischer Horrorfilm, als dass es darum geht, dass halt ja jemand halt ermordet wird. Und aber halt durch den Tod quasi dann halt zurückgesetzt wird und den Tag dann wieder erlebt. Und dadurch die Chance hat, zu versuchen, diesem Tod zu entkommen oder auch aufzuklären, wer eigentlich dieser Mörder ist und wie es eigentlich dazu kommt, da immer wieder einen Schritt weiter kommt eigentlich. Also es ist im Prinzip wie so ein Krimi, könnte man sagen, aber halt mit so einem Zeitschleifenaspekt und so einem, ja, Auflösungsding, wo halt immer wieder so ein kleine Plottwist irgendwie drin vorkommen. Dann ein Film, der sehr Richtung Action geht, aber halt auch genügend Horror-Elemente enthält. So ein bisschen Kill Bill-Richtung, sage ich jetzt mal im weiteren Sinne. Ist Boss Level. Auch sehr schön von der Seite her. Schön gemacht. Jemand, der von verschiedenen Killern gejagt wird und jeden Tag irgendwie so ein Stückchen weiterkommt oder verschiedene Aspekte. Und das ist sehr humoristisch gehalten, trotz dieser extrem Grausamkeit, aber er hat auch eine Sequenz drin, wo auf einmal ja der Film fast stehen bleibt. Also dieser es tut dem Film aber auch sehr gut quasi, dass er diese Geschwindigkeitsveränderung an der Stelle erfährt oder auch diese Motivationsveränderung erfährt. Würde er einfach so durchlaufen und das halt auflösen, wäre es halt ein relativ ja billiger Actionfilm eigentlich. Das Motto, haha, war nett, aber ja, dann wenn du schaffst das, was soll's. Er lernt aber seinen Sohn quasi auf einmal quasi kennen und auch auf eine neue Weise kennen. Also ich glaube, er wusste gar nicht, dass es sein Sohn ist. Verbringt dann viel Zeit mit ihm, bekommt auch eine neue Motivation bei den ganzen Sachen, bekommt da einen neuen Bezug dazu, kommt dadurch aber halt auch auf die Lösung eigentlich oder den Grund, wieso er in dieser Zeitschleife festhängt. Und dass das alles ja quasi so gewollt ist als eine Art Hilferuf, dass er eben halt Dinge lösen und retten soll. Und ja, Spoiler, am Ende schafft das auch. Also es ist auch ein Film, der gut ausgeht. Ich weiß nicht, gibt's auch Zeitschleifenfilme, die nicht gut ausgehen, die ewig weitergehen, wo dann irgendwie die Leute drin hängen bleiben? Wäre auch mal spannend. Dann ein anderer Film, den ich mir auch mal angucken muss, den ich nicht kenne, ist The Endless. Ja, so ein Science-Fiction-Horrorfilm von 2017. Ja, Lovecraft-inspirierte Motive und so weiter. Lovecraft war ja auch ein Horrorautor, der einige sehr abgefahrene Ideen hatte. Und da scheint es wohl um Zeitschleifen zu gehen, die zum Teil auch unterschiedlich lang sind oder sich unterschiedlich gestalten an der Stelle. Also ein bisschen komplexere Geschichten. Eine ganz andere Art von Zeitschleife, wo aber das halt im Wort auch schon drinsteckt und den ich auch sehr verstörend finde, ehrlich gesagt, ist Looper. Der hat sehr schöne Aspekte drin, also wie man sich umentscheidet. Es ist jetzt kein ganz klassischer Zeitreisefilm, sondern es ist eigentlich eher ein Zeitreisefilm und kein Zeitschleifefilm. Aber allein schon dieses Loop-Konzept und so weiter kommt da halt vor. Aber wie gesagt, das ist schon, ich würde den durchaus in die Kategorie Horrorfilm einsortieren. Mit schönen menschlichen Aspekten, die da drin stecken. Bei den Filmen, die jetzt aber ganz klassisch Zeitschleifenfilme sind, kann man auch noch mehr nennen. Also das sind so Sachen wie Christmas Every Day und täglich grüßt der Weihnachtsmann. Ja, der ist ganz nett. Das ist so eine nette Variante, sag ich jetzt mal. Man kann aber auch da Lola Rent mit reinpacken. Also das vergisst man gerne, aber die durchlebt ja eigentlich auch drei Schleifen. Also es stirbt immer irgendjemand und dann sagt sie halt einfach Stopp. Und dann beginnt es von vorne wieder und verändert sich so leicht. Das ist ja auch mal so eine nette Geschichte. Da löst es allerdings keine Irritationen irgendwie aus. Also es ist nicht so dieses so, was, wie, ist derselbe Tag wieder? Passiert das wieder? Sondern es ist einfach sonnenklar. Es ist halt eher diesen Aspekt von wegen, okay, das lief jetzt irgendwie nicht so gut. Jetzt muss ich es quasi nochmal im Kopf durchdenken und mir nochmal überlegen und nochmal machen. So als ob sie einfach diese verschiedenen Schleifen erstmal nur im Kopf plant, um dann drauf zu kommen, wie es dann quasi am besten ist und am besten funktioniert. Und auch da sind ja so Aspekte wie Mitgefühl oder ja andere moralische Aspekte dann durchaus zielführend, trotz dieser ganzen Grundproblematik dabei. Wunderschön weitergedacht an der Stelle ist aber auch das Konzept, sie trifft ja dann immer wieder auf einzelne Leute oder interagiert mit denen und dann wird dann so kleinen Polaroid-Snapshots immer gezeigt, wie deren Leben weitergeht und sich das ja auch drastisch verändert, je nachdem, wie sie mit ihnen da interagiert oder zusammentrifft und das genau diesen Aspekt von diesem Butterfly-Effekt gut zeigt und Butterfly-Effekt, vielleicht sagt euch das was. Heißt eigentlich so viel wie, ja, der Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Hurricane auslösen. Oder sagen kann, um Gottes Willen, was sind das für Schmetterlinge? Sagen kann, nein, das ist ja nur eine Analogie dafür, dass ja auch minimale kleine Änderungen quasi können theoretisch auf langfristige Weise hinweg große Veränderungen dann nach sich ziehen. Das heißt, du brauchst keine großen, massive Änderungen quasi, um die Zukunft zu verändern, ob es ein Hurrikan wird oder nicht. Da können schon ganz kleine Veränderungen sein. Aber die sind halt so unklar, dass du halt nicht gezielt durch einen Schmetterling einen Hurrikan verursachen kannst, sondern ja, kannst du Millionen von Schmetterlingen fliegen lassen und wahrscheinlich passiert überhaupt nichts. Aber theoretisch könnte halt einer vielleicht schon ja, die Zukunft so leicht verändern quasi, dass halt doch ein Hurrikan entsteht. Also es ist mehr so ein theoretisches Konstrukt dabei, was einfach zeigt, auch kleinste Änderungen haben in einem chaotischen System große Auswirkungen, die aber komplett unberechenbar sind. Und ja, darauf spielt es ja auch so ein bisschen ab. Und auch Butterfly-Effekt selber wiederum ist ein Art Zeitschleifenfilm, ist aber auch durchaus in diesem Horrorgenre zu sehen. Und da geht es eher darum, dass einer halt ja an Momente seines früheren Lebens tatsächlich zurückreisen kann, an die kann er sich aber tatsächlich nicht erinnern. Also dort hat er mal irgendwie sowas wie das Bewusstsein verloren. Dort kann er hin zurückspringen und dann Dinge irgendwie anders machen und gestalten. Und ja, jede Veränderung, mit der versucht er eigentlich irgendwas zu verbessern, führt dann aber oft zu drastischen Verschlimmerungen irgendwie. Das ist genau dieser Horrorbereich, also wo wirklich grausame Dinge passieren. Insofern empfehle ich es jetzt keinem, das einfach mal so unbedarft anzugucken, ist aber relativ stark da drin zu zeigen, wie dieses Bemühen drum durch kleine Veränderungen nach dem Motto, ja, da hätte ich nur einfach das und das anders machen müssen, zu denken, damit wäre alles total paletti gewesen und damit ist ja doch ganz sicher alles gut, wo sagen kann, nein, dann sind wieder andere Aspekte da drin, die es vielleicht auch schlimm oder anders schlimm gemacht hätten. Ein Stück weit musst du einfach auch mit Dingen leben und umgehen lernen. Ja, ein Film, der durchaus auch populär ist, ist halt Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat. Also ich meine, ja, der leitet das auch schön her. Vorsicht aber, da spielt ja auch Tom Cruise mit. Tom Cruise ist ja bekanntermaßen Scientology-Mitglied. Also ihm selber, glaube ich, nützt es eher, als dass es schadet. Aber ja, trägt natürlich dazu bei, irgendwie die Ideologie da weiterzutragen. Und das steckt da auch versteckt in dem Film mit drin, weil ja, das ist ja diese Alien-Invasion und diese Action-Szene und im Prinzip ja sowas wie die, ja, so ähnlich wie der D-Day, Landung in der Normandie, aber so ähnlich landen sie da am Strand und dann geht es ja völlig schief, wie sie da gegen die Aliens kämpfen und die sind ihnen immer einen Schritt voraus. Und dann zufälligerweise kommt er da irgendwie mit dem Blut irgendwie von so einem Alien da in Kontakt und dann stirbt er und ja, schwupps ist er quasi, ich weiß gar nicht, Tag früher wieder, wacht er auf und das ist quasi derselbe Tag wieder. Er braucht natürlich eine Weile, bis er das irgendwie checkt, aber seither jedes Mal, wenn er stirbt, irgendwie dann wiederholt sich das Ganze für ihn und dann kann er halt versuchen, da Dinge zu verändern. Und dann ist es aber so, dass ja dieser Effekt hört in dem Moment auf, wo er irgendwie eine Bluttransfusion bekommt. Da ist er irgendwie verletzt und dann bekommt er eine Bluttransfusion und dann, oh, schlimm, schlimm, in dem Moment ist ja alles ganz schlimm. Da ist ja dieser wahnsinnig wichtige, wertvolle Effekt ist ja gelöscht und deswegen dürfen doch Leute nicht einfach Bluttransfusionen bekommen. Das ist auch so eine Scientology-Denke, die da mit drin steckt, soweit ich jetzt weiß. Also so subtile Aspekte, wo ich sagen kann, da werden schlechte Dinge verankert. Ansonsten ist der Film eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Kann man schon mal angucken, ist aber halt ein klassischer Actionfilm. Zeigt aber schön diese Mechanik, wie man da quasi doch damit umgehen kann, dass man da einen gewissen Fortschritt erzielt. Also wie gehst du auf eine andere Person zu, die du schon tausendmal getroffen hast? Ja, du musst halt irgendwie das internes Wissen ihr sagen, um da schneller ins Gespräch zu kommen, um da einen schnelleren Fortschritt zu erreichen und solche Sachen. Ja, und wenn man es jetzt nochmal ein bisschen mehr psychologisch betrachtet auch, also es gibt immer so eine komödiantische oder lebensbejahende Schleife bei so Filmen wie Groundhog Day, also die im Endeffekt mit gewissen, ja, Tiefpunkten und so weiter, die da auch vorkommen, aber eigentlich ja recht positiv sind. Palm Springs scheint genauso ein schöner Film zu sein, die romantische Variante quasi, ich habe ja auch noch nicht gesehen, eine nette Serienepisode, also da gibt's diverse Serien, die das irgendwie mehr oder weniger aufgegriffen haben inzwischen. Eine, die ich kenne, ist von Stargate SG-1, also Stargate, was heißt denn eigentlich SG-1? Achso, das sind doch diese verschiedenen SG-Teams, genau, das SG-1-Team, das erste, was aus dem Stargate-Kinofilm, dem ursprünglich entsprungen ist, demnach ist ja die Serie, die erste Serie danach empfunden gewesen. Es gab ja noch verschiedene andere Serien. Weiß nicht, kennt ihr Stargate? Sagt euch das was? Tor zu den Sternen, so ein großes Portal, was man irgendwo in Ägypten findet und dann können sie dazu zu den Sternen reisen, zu anderen und dann treffen sie auch irgendwelche uralten Wesen und verschiedenste Welten und Sachen und ja, es ist halt ein bisschen Märchen, Science Fiction, aber auch ein bisschen Military, weil es natürlich eine Militärbasis ist und Genau. Und bei Window of Opportunity, da erleben sie halt auch einen Tag immer und immer wieder, aber es sind mehrere Personen und das ist ganz lustig, wie sie Sachen wiedererleben und dann mit der Zeit halt auf einmal Fähigkeiten haben und sich aber eigentlich langweilen, weil sie durch diesen Tag immer wieder durch müssen und gewisse Sachen nicht ändern können oder beschleunigen können. Aber dabei halt dann so nebenbei jonglieren lernen oder andere Sachen und du sie halt einfach quasi siehst, wie sie auf einmal halt jonglieren oder andere Sachen. Genau, aber ansonsten wird das halt irgendwie eher so der schlimmste Tag des Lebens, wird halt zum besten Tag des Lebens gemacht durch diese innere Reifung. Also das ist ja die Botschaft, was da oft drinsteckt, dass man kann Dinge verändern, auch wenn sie im Außen feststecken. Man kann sie durch die innere Reifung oder innere Veränderung quasi komplett in ihrer Art umdrehen. Also ein Riesenpotenzial. Es gibt aber halt auch die dramatischeren oder stärker psychologischen Schleifen. Und da werden halt ganz existenzielle Fragen, innere Konflikte und dergleichen beleuchtet, wo es auch um philosophische Sachen geht. Und da scheint eben die Netflix-Serie Russian Doll sehr schön zu sein. Also Russian Doll ist ja im Prinzip diese ineinander geschachtelten Matroschka-Figuren. Also darauf spielt es so ein bisschen an. Habe ich auch nicht gesehen. Ihr wisst ja, die Menschen zerfallen in verschiedene Gruppen, je nachdem, ob sie ein Amazon Prime Abo haben, ob sie ein Netflix Abo haben, ob sie ein Discovery Plus Abo oder wie das heißt haben, ob sie ein Disney Plus Abo haben, was gibt's jetzt noch alles, je nachdem, was du da hast, kennst du halt andere Dinge, hast insofern auch ein anderes Narrativ, einen anderen gesellschaftlich-kulturellen Background. Also es ist ja wirklich so, es verändert sich dadurch, es spaltet sich auf. Irgendwann hast du verschiedene Religionen, die sich da auseinander dividieren. Ja, aber das nur so am Rande. Es gibt so ähnliche Abläufe oft da drin, wie ja bei der Auseinandersetzung mit dem Tod. Also diese Irritation, dieses nicht wahrhaben wollen, dieses dann auch irgendwann akzeptieren, aber auch das Auflehnen oder die Wut oder sonstige Sachen. In einer ähnlichen Konstellation könnte man da auch gewisse Phasen halt irgendwie drin sehen, die diese Leute halt durchlaufen. Ja, emotionale Phasen, die vielleicht auch einfach notwendig sind, die sie gar nicht komplett einfach überspringen können. Also das ist ja ein wesentlicher Teil davon, wo man sagen kann, da gibt es keinen rationalen Abkürzungsweg dadurch, sondern du musst gewisse Emotionen auch in der einen oder anderen Form in gewissen Phasen hintereinander erleben. Und je nachdem, wie du halt veranlagt bist und wie die Konstellation genau ist, brauchst du da unterschiedliche Phasen. Brauchst unterschiedlich lange dafür, aber du brauchst den Raum dafür. Also das ist notwendig quasi. Das ist ein Prozess und es ist nichts, was quasi, in dem du schon den Trick oder das Ergebnis kennst oder dir jemand sagt irgendwie, das kannst du nicht abkürzen irgendwie. Du musst es durchleben quasi mit der Phase. Andere schöne psychologische Aspekte da drin sind natürlich irgendwie sowas wie Kontrolle und Handlungsfreiheit. Also ich hatte schon erwähnt, wenn du wirklich der Moral entrückt bist ein Stück weit, aber du dich halt vorher vielleicht auch einfach kontrolliert oder unfrei gefühlt hast, gewinnst du jetzt auf einmal, obwohl du ja beschränkt bist auf diese zeitliche Schleife, gewinnst du eine gewisse Freiheit. Also es ist genau dieses Wechselspiel zwischen vorher ja viel Freiheit, also er war nicht auf diese Kleinstadt eingeschränkt, das ist bei Groundhog Day, er war nicht in diesen einen Tag eingepfercht, er war aber in vielen Aspekten, hat er sich unfreier gefühlt und entdeckt erst eine gewisse Freiheit dadurch, dass er quasi in diesem Tag gefangen ist und eben halt keine Konsequenzen hat und sich ausprobieren und entwickeln kann. Das ist ja auch das Spannende. Also gerade solche Kontrollgeschichten und die sind nochmal, ja, komme ich später drauf, auch nochmal relevant aus anderen Aspekten heraus. Insofern ist auch diese Wiederholung und Sicherheit und Langeweile zwar einerseits quälend und langweilig, was in eine Richtung halt wie die Hölle ist, andererseits ist es halt auch eine Sicherheit, die du dadurch gewinnst. Du weißt halt, wie jeder Tag beginnt, egal was du tust. Du weißt halt, was in diesem Laufe dieses Tages passiert, welche Personen wo wie sind, gegebenenfalls halt auf dich treffen, Dinge, die passieren. Es ist einfach sehr vorhersehbar, ein ganz klares Muster. Keine wilden Überraschungen, also außer du warst an einem Ort noch nicht oder probierst was ganz Neues aus oder sowas, dann ja passieren natürlich auch neue Dinge. Aber ansonsten ja wiederholt sich den nächsten Tag wieder. Also es ist verlässlicher und verlässlicher und besser vorherzusehen, ganz klare Routinen und Abläufe. Und dann hat es natürlich diesen großen Fehlerkorrektur-Charakter, dass du dann kannst nochmal die Chance zu haben, was zu machen. Ja, das ist wichtig, die Sinnsuche. Die persönliche Entwicklung ist wichtig, aber halt auch sowas wie Trauma und Verarbeitung. Also du kannst auch Dinge vielleicht einfach ausprobieren. Du kannst dich da rausarbeiten. Und das ist jetzt gerade insofern interessant, dass du ja einerseits feststeckst, andererseits, also sagen wir es mal so, sowas wie posttraumatische Belastungsstörung ist, also fühlt sich unter Umständen sehr ähnlich an wie das, was die Charaktere in diesen Zeitschleifen erleben. Weil sie festgenagelt sind quasi auf ein traumatisches Erlebnis, einen Moment, eine Erfahrung, die sie gemacht haben, der sie ausgeliefert waren, der sie nicht entkommen konnten und die sie halt gefangen hält in diesem Gefühl, in dieser Sache. Das heißt, es ist eigentlich bei posttraumatischen Belastungsstörungen halt oft mit diesen Flashbacks halt irgendwie, dass du dich wieder in der Situation fühlst, dass du wieder dich in den gleichen Gefühlen fühlst, dass du wieder dich ausgeliefert fühlst, wieder diesen Kontrollverlust halt erlebst an der Stelle. Insofern beschreibt er das ein Stück weit auch gut. Ja, und so Filme wie Source Code oder Edge of Tomorrow, die spielen wohl auch auf sowas wie PTBS gezielt an, betonen halt auch diesen psychologischen Kampf um Kontrolle bezüglich des überwältigenden Erlebnisses, sind aber halt insofern ein bisschen schwierig, als dass sie halt so dieses so zeigen, ja, man kämpft sich da halt durch. Du kämpfst dich durch dein Trauma durch. Man sagen kann, das ist aber Blödsinn. Das, so funktioniert's nicht. Das ist auch das falsche Narrativ oder die falsche Idee, die da so ein bisschen gesetzt wird. Ja, es ist ein Kampf in gewisser Weise, aber es ist, so funktioniert's halt nicht, dass du sagen kannst, hier mit noch besserer Taktik und noch besseren Waffen oder sowas. Da ist auf einer anderen emotionalen Ebene halt eine Entwicklung notwendig. Das zeigt insofern Phil Connors halt in Groundhog Day eigentlich viel schöner. Und dann hast du halt natürlich diese ganze Geschichte Hedonismus, Verzweiflung, Akzeptanz drin. Also das, was ich vorhin schon so ein bisschen gemeint habe mit diesen verschiedenen Phasen, die man durchläuft. Und das Fachwort dafür ist wohl die Kubler-Ross-Kurve. Also eben ähnlich dem Modell der Trauerphasen. Das sind die Fachworte. Ich wollte das mal genauer raussuchen und auch mal besprechen irgendwie. Dass man halt gewisse Phasen durchläuft, um daraus halt überhaupt dann ein Potenzial zu entwickeln, um dann halt rauszukommen. Und wenn man das Ganze jetzt aber mal ein bisschen umstülpt und jetzt mal von der anderen Seite her anguckt, dass man sagt, was macht das eigentlich für Menschen aus, die jetzt vielleicht mit gewissen Diagnosen oder auch in einem gewissen Kontext, also ich sage ja immer gerne, es geht nicht unbedingt nur um die Diagnose, es geht ja auch darum, du quasi grob veranlagt bist und vielleicht bist du gar nicht jemand, der jetzt komplett eine Diagnose hat oder braucht oder kriegen würde oder sowas, aber da hast trotzdem viele Veranlagungen in diese Richtung. Insofern ist das immer stellvertretend oder synonym auch für einen weiteren Bereich zu sehen. Aus ADHS heraus ist natürlich oft dieses gestörte Zeitgefühl, was da auch sich so ein bisschen niederschlägt. Was ist gestörtes Zeitgefühl? Es ist ein anderes Zeitgefühl halt als, ich sag jetzt mal, neurotypische vielleicht halt haben. Dann halt dieser frustrierende Kreislauf halt mit, dass du vielleicht aus deinen Gewohnheiten nicht rauskommst. Was heißt Gewohnheiten? Also das sind halt die Umstände, führen halt immer wieder zu den gleichen Dingen, die du gerne vielleicht ändern würdest, aber das ist nicht trivial, das quasi zu ändern. Also gerade Gewohnheiten und Routinen aufzubauen ist im Kontext ADHS schwierig. Gleichzeitig bist du halt viel stärker durch die Umstände halt getrieben, durch den Kontext und so weiter. Und indem sich der Kontext halt wiederholt hier, ja, ist das halt auch so, dass sich halt dieser Kontext halt immer wieder mit reinfängt und gefangen hält ein Stück weit und du dem nicht entkommst. Und so ähnlich fühlt es halt sich mit ADHS zum Teil auch an, dass du immer wieder jeden Tag halt diesen gleichen Kampf halt gegen irgendwelche Dinge halt führst. Besonders spannend ist halt auch dieser Punkt irgendwie Reizbarkeit und Langeweile. Also, dass du sagst, da ist ja nichts Neues. Diese Monotonie, die ist ja, das nervt doch irgendwie. Ich will was Neues erleben. Ich will mal, keine Ahnung, hier in Kino gehen und einen neuen Film. Aber er muss sich immer wieder denselben Film angucken, wenn er ins Kino geht, weil nur der läuft da irgendwie. Deswegen führt das ja auch zur Perfektion dann irgendwann aus und verkleidet sich da. Er hat halt nur eine ganz begrenzte Anzahl an Möglichkeiten dort. Es ist irgendwo beschränkt, das quält ihn. Dinge bringen keine Überraschung mehr quasi, wenn er morgen das Radio hört. Irgendwie ist es immer dasselbe an der Stelle. Es gibt auch eine schöne Analogie dazu, dass man sagt, irgendwie stell dir vor, Gott, der quasi ja allmächtig, allsehend, allwissend ist oder sowas, der kennt alles, der weiß alles, der kennt sämtliche Tage, sämtliche, die ganze Welt und so weiter. Also für den fühlt sich das vielleicht genauso an irgendwie. Und wie quälend und ja, eintönig das dann irgendwann ist. Und dann beschließt Gott quasi in seiner Allmächtigkeit irgendwann, dass er sagt, hey, er würde jetzt gerne, weiß ich nicht, dass er allmächtig diese Welt gestaltet und alles weiß und so, sondern dass er sagt, er reduziert seinen Blickwinkel gezielt auf nur einen kleinen Teil, der ihn immer wieder überrascht und herausfordert. So als Entertainment. Und dann landest du bei etwas, einem Konstrukt, das sehr ähnlich zu dem ist, was wir Menschen so durchleben, die ja auch nicht wissen, was passieren wird, die ja auch immer wieder herausgefordert werden, die auch nicht ja eine allgegenwärtige Sicht und Allmächtigkeit irgendwie haben. Also Allmacht führt eher dazu, dass du halt Langeweile empfindest. Wenn du ewig lebst, ist das auch was Quälendes. Das kommt bei Dr. Who immer wieder vor, also wo er selber, aber auch andere Charaktere ja quasi unendlich lange leben und das eher als ein Problem ansehen. Also auch nicht sterben zu dürfen oder da quasi auch diesbezüglich keine Entwicklung zu machen, wird von vielen Menschen berechtigterweise als potenziell quälend empfunden. Und das ist halt die Frage. Also dass diese Veränderung, dass er alleine in der Erinnerung eine Veränderung erfährt, das hilft ihm alleine halt nicht. Das ist insofern halt, so Zeitschleifen sind so ein stark überzeichnetes Spiegelbild oft von solchen Aspekten. Während für das Autismus-Spektrum sind ja eher wirklich sich wiederholende Muster oft ganz, ja, die bringen eine gewisse Sicherheit. Also die nehmen da Komplexität raus, weil Menschen im Autismus-Spektrum Sachen oft sehr viel komplexer, sehr viel genauer und detaillierter wahrnehmen und verarbeiten. Ist aber genauso eine Routine und Wiederholung, die da gezielt was rausnimmt, auch hilfreich. Also auch so Menschen wie Einstein oder andere oder sowas, die gezielt quasi ihre Garderobe halt auf ein bestimmtes Set reduzieren, denen unterstellt man auch, dass sie halt dadurch was rausnehmen an Komplexität, an Entscheidungen und so weiter. Also Entscheidungen sind mit ADHS schwierig, ständige Veränderungen sind wiederum mit Autismus halt schwierig. Also reduzierst du das einfach, machst dir das Leben einfacher, reduzierst es auf was Sinnvolles, hilfst dir damit, verlierst auch nichts damit, weil du das andere gar nicht brauchst oder vermisst oder sowas. Kann auch so ein Aspekt sein an der Stelle. Das heißt, genau dieses, die Frage, wie viel Veränderung, wie viel Gleiches willst du eigentlich? Die soziale Komplexität reduziert sich in so einer Zeitschleife natürlich auch enorm. Du kennst diese ganzen Leute schon, ja? Du weißt, wie du sie vielleicht nehmen musst. Wenn du da irgendwo einen Fehler gemacht hast oder irgendwas missverstanden wurde oder sowas, du kannst es korrigieren an der Stelle. Aber das nächste Mal, du weißt halt einfach, wie die funktionieren. Du musst nicht in dem Moment immer alles so komplett erfassen und neu lernen, sondern du weißt es schon. Du hast viel länger Zeit quasi, diese ganzen Sachen zu verstehen und zu lernen und zu sehen. Und Autisten sind da halt weitaus vielfältiger, tiefgehender quasi in ihrer Wahrnehmung. Die kriegen da viel mehr mit. Dadurch ist es halt eine viel größere Aufgabe für die. Ja, man könnte jetzt sagen, wie bei sowas Groundhog Day oder sowas, da kann Phil Connors halt seine Flirtfähigkeiten oder seine sozialen Fähigkeiten halt dadurch verbessern, dass er das halt immer wieder probieren kann. Und hey, ich meine, wer würde sich das vielleicht nicht wünschen? Und gerade Menschen im Autismus-Spektrum, denen man ja immer unterstellt, dass sie ja sozial irgendwie so große Probleme haben. Beziehungsweise umgekehrt. Also eigentlich haben ja auch andere Menschen mit Autisten Probleme. Also das ist ja ein gegenseitiges Problem, hatte ich ja schon gesagt, bei dem Double-Empathy-Problem. Aber die einen müssen es halt irgendwie ausbaden und ausbügeln, also die Autisten meistens, weil sie in der Minderheit sind. Also haben die aber die Chance dazu, Dinge halt auszuprobieren, auszutesten, was zu lernen dabei. Sie können nicht wirklich schlimme Fehler machen, weil es wiederholt sich eh. Klingt auch total spannend eigentlich von der Seite. Und insofern ist es auch, ja, aus einer autistischen Perspektive natürlich total geil zu sagen, hey, geil, wenn ich diesen Tag immer wieder erleben kann. Das ist doch super, das ist mein bestes Betätigungsfeld, ich brauche keine Angst haben, dass was total Krasses passiert, oder selbst wenn, ich meine, der Tag wiederholt sich und nächsten Tag kann ich wieder was ausprobieren, dann kann ich dazulernen, dann kann ich gezielt drauf aufbauen, dann ist nicht wieder alles komplett anders oder sowas und komplett neu. Insofern eine wunderschöne Sache. Ja, und jetzt so, wenn man diesen Trauma-Aspekt, ich habe ja vorhin schon mit dem PTBS, also posttraumatisch Belastungsstörung ist der deutsche Begriff. Komplexe posttraumatische Belastungsstörung ist dann KPTBS. erkläre sich auch alles quasi, was da dranhängt oder wo es vielleicht so herkommt. Das sind dann eher wieder wirklich diese emotionalen Zustände, wo man irgendwo drin stecken bleibt, also wo du nicht weiterkommst, wo du nicht fliehen kannst raus, wo du dich gefangen fühlst, wo du dich existenziell ausgeliefert fühlst und einen Kontrollverlust halt eher hast, was dann eher durch so Zeitschleifen und dergleichen halt repräsentiert wird. Das ist ja genau was Prägendes eigentlich bei solchen Traumasachen, dass du dein existenzielles Fortbestehen eben nicht mehr aus eigener Kraft komplett managen und kontrollieren kannst, sondern du Dingen ausgeliefert bist. Und insofern hat das mit Zeitschleifen halt ein bisschen diesen Aspekt, den es widerspiegelt. Insofern ist für solche Menschen vielleicht so eine Zeitschleife, je nachdem wie sie ausgestaltet ist und wie das dann ausgeht oder welche Möglichkeiten sie aufzeigt, auch was Belastendes, was aber trotzdem eine Resonanz erzeugt. Also Dinge, die bei uns irgendwie eine Resonanz erzeugen und für uns Relevanz haben, die können sich angenehm oder unangenehm anfühlen, sind aber beides mal relevant oder vielleicht auch interessant. Horrorfilme sind ja nicht immer komplett angenehm oder sowas, aber trotzdem haben sie eine Relevanz oder Resonanz auch für uns. Ja, eine ganz andere interessante Sache ist, dass wir auch, wenn wir so einen Film wiederholt gucken, wir den ja quasi auch nochmal erleben. Also ich nehme mal an, ihr guckt Filme nicht nur einmal. Also es gibt auch Menschen, die gucken Filme eigentlich, wenn es irgendwie geht, nur einmal und sagen, das zweite Mal ist noch langweilig, da kenne ich den ja schon. Gibt's, Leute. Auch ich habe schon hin und wieder DVDs geschenkt gekriegt dann von Leuten, die sagen, ich habe da irgendwie auch diese DVD. Ich meine, ich weiß gar nicht, wieso sie es gekauft haben oder haben sie selber geschenkt gekriegt. Aber haben gesagt, nee, den habe ich jetzt gesehen eigentlich und jetzt kenne ich ihn ja und jetzt brauche ich ihn nicht mehr. Und okay, spannend. Das, für die sind dann auch wirklich so Sachen, ich leihe mir beim Streaming nur einen Film oder früher halt in den Videotheken leihe ich mir einen Film, dann brauche ich ihn nie wieder. Für mich war das eigentlich immer so, dass ich gesagt habe, naja, wenn ich einen Film habe und ich finde den dann gut, dann will ich ihn nicht nur einmal sehen, dann will ich ihn eigentlich haben. Das ist aber nicht bei jedem Film so. Manche Filme sind so schlecht, dass ich mir denke, Gott, wieso habe ich den jetzt gekauft? Ich bräuchte eigentlich sowas, ja, guck ihn einmal an und wenn du ihn dann anguckst, dann rechnen wir quasi den Mietpreis auf den Kaufpreis an. Das wäre für mich so ein ideales Ding. Ich sagen kann, ach, ich fand den Film gut, ja, jetzt kaufe ich ihn. Zack. Ja, und vorher habe ich ihn halt nur gemietet. Okay, dann ist der Schaden nicht so groß. Aber Filme, die ich gut finde oder interessant oder die in mir emotional was auslösen, die will ich dann immer wieder gucken. Warum? Naja, um vielleicht ein ähnliches Gefühl wieder zu haben, um das wieder zu erleben. Das kann ja auch durchaus Relevanz haben, was wieder zu erleben. Vielleicht auch mit anderen wieder zu erleben, es weitergeben zu können, zu zeigen, also durch die Augen von anderen wieder sehen zu können. Und ich meine, das ist ja auch ein Aspekt, den Phil ja vielleicht auch erlebt, indem er halt mit verschiedenen Figuren da durch ihre Welt reist und diesen Tag halt auf unterschiedliche Weise halt wahrnimmt. Wir können so Filme aber halt auch immer wieder neu angucken, indem wir schon wissen, wie es weitergeht, was da drin passiert, wir den auf einmal dann neu angucken. Also gerade Der Tiger ist so ein Film, wo du sagen kannst, wenn du den zum zweiten Mal siehst, ist er bestimmt anders als beim ersten Mal. Oder sowas wie Die üblichen Verdächtigen. Ist jetzt auch kein Zeitreisefilm. Aber das ist so ein typischer Film, wo du sagen kannst, naja, beim zweiten Mal fühlt er sich anders an als beim ersten Mal. Oder The Game. Ja, hatte ich auch schon mehrfach erwähnt. Also sowohl das Spiel selber fühlt sich beim zweiten Mal deutlich anders an als beim ersten Mal, wo du es noch nicht weißt und unbedingt wissen willst und danach wünschst du, du hättest es quasi, würdest es zum ersten Mal neu erleben. Trotzdem kannst du auch durch das zweite Erleben halt gewisse neue Perspektiven und Aspekte erfahren, die interessant sind. Memento ist auch so ein Film. Wunderbar, wenn du ihn zum zweiten Mal siehst, also zu oft brauchst du nicht, weil dieser Witz wegfällt, aber so ein zweites oder drittes Mal so Filme anzugucken, kann ganz neue Perspektiven eröffnen. Du kannst aber auch neue Details wahrnehmen oder, keine Ahnung, du hörst irgendwelche Hintergrundinfos dazu, dann guckst du nochmal und denkst dir, ach stimmt, ist mir doch gar nicht aufgefallen, sehr spannend und so. Und auch bei Täglich grüßt das Murmeltier sind halt immer wieder so Kleinigkeiten und Details zu entdecken oder was man da so variieren kann halt. Es ist insofern was Ähnliches, was wir da machen, wenn wir Filme immer wieder gucken, dass wir uns so eine Art Zeitschleife gönnen quasi. Und dann nochmal da durchgehen durch die Welt. Die soll halt noch nicht enden. Ich will die nochmal haben. Kannst auch einen zweiten Teil machen, aber manchmal fühlt er sich dann nicht so an wie der erste und du bist enttäuscht. Ja, eine ganz andere interessante Theorie, also das muss ich auch nochmal genauer beleuchten, also Gehirn, merkt ihr mal, Monotropismus-Theorie, Aufmerksamkeit bei Autismus oder ADHS, die besagt, dass Also, ADHS heißt ja immer, man kann die Aufmerksamkeit nicht halten. Das ist Quatsch, weil wenn was emotional relevant ist, kannst du die Aufmerksamkeit sehr gut halten. Thema Hyperfokus. Gab's auch mal eine Episode, Staffel 1 dazu. Diese Theorie geht nun genau auf diese Hyperfokus-Geschichte ein und sagt, man kann mit Autismus oder ADHS oft auf Sachen sehr intensiv hyperfokussieren und dabei andere Dinge komplett ausblenden. Und ja, das stimmt auch. Also quasi, wenn du was sehr intensiv wahrnimmst, als emotional relevant wahrnimmst, dann kannst du darauf fokussieren und blendest andere Sachen aus. Auf eine gewisse Weise. Es kann aber auch genau andersrum laufen, dass du sagen kannst, okay, sie ist nicht relevant genug und dann nimmst du alles wahr und es verwirrt dich irgendwie an der Stelle. Also es ist nicht so sehr getrieben durch eine theoretische Betrachtung von wegen, was ist jetzt wichtig, dann konzentriere ich mich halt darauf, sondern es ist eher durch eine emotionale Relevanz getrieben. Und wenn du das aber so intensiv machst mit diesem Hyperfokus, dann kann es so intensiv sein, dass du so ein Zeiterleben hast, was auch so eine Art Stehenbleiben halt irgendwie kreiert. Ja, das gibt's, dass du wirklich sagen kannst, du lebst in dem Moment, der fühlt sich in dem Moment quasi so unendlich an oder so lang halt. Das ist ein bestimmtes Fokusfeld, was sich halt da aufbaut. Ist wahrscheinlich ein bisschen komplexer, muss ich mir auch nochmal angucken. Klingt jetzt mal interessant, aber insgesamt, dass man Zeit unterschiedlich wahrnimmt, gerade mit ADHS auch, ist faktisch so und das kann sich eben halt schneller oder langsamer anfühlen in verschiedenen Bereichen. Insofern passt das insgesamt schon zum Thema, dass man kann es auch Zeitschleifen geben, dir einen anderen Blick auf solche Sachen. Ja, und es gibt einen Bericht auch irgendwie, dass angeblich, ich meine, ich weiß nicht, wie hundertprozentig fundiert und universell jetzt diese Aussage ist, aber dass es wohl viele Therapeuten gibt, die auch Groundhog Day gerne so als Gesprächsgrundlage nutzen. Weil sich manche Patienten halt auch in der Figur irgendwie wiederfinden, also in festgefahrenen Routinen, wie ich am Anfang gesagt hatte, und deswegen halt auch auf der Basis halt Dinge überlegen, verändern, entwickeln können oder darüber halt mal reden kann oder einen Zugang halt irgendwie bekommt. Insofern, ja, diese Filme haben wohl auch da eine gewisse Relevanz oder Resonanz, könnte man sagen. Ja, und ganz krass, also ich hatte das vorher natürlich angedeutet, könnte man natürlich ganz philosophisch existenzielle Fragen daran auch noch knüpfen, dass man sagt, wie nehmen wir unsere Realität überhaupt wahr? Also wir, ja, die Zeit schreitet voran, aber wenn du es gerade an Hawkins zurückdenkst oder auch an andere Theorien, also die auch wissenschaftlich fundiert sind, könnte man auch sagen, naja, möglicherweise besteht aber alles gleichzeitig quasi und nur unsere Wahrnehmung bewegt sich dadurch. Ja, also wir nehmen quasi nur den aktuellen Zeitpunkt halt wahr, mit unserem Verstand als momentan. Die ganze Zukunft und Vergangenheit existiert aber halt schon. Und wenn man da noch so eine Viele-Welten-Theorie mit reinbringt, dass man sagen kann, das verzweigt sich irgendwie in viele Möglichkeiten, also Thema Butterfly-Effekt und so weiter. Kannst auch sagen, deine Freiheit ist trotzdem noch da, du bist nicht auf ein Schicksal festgelegt, wenngleichen, wenn du es eh nicht kennst quasi, dann fühlt es sich trotzdem wie Freiheit an, weil du nicht weißt quasi, wie es werden wird. Aber vielleicht gibt es auch Entscheidungsmöglichkeiten, ja, durch wie dein Bewusstsein sich da durch diese vielen Welten durchbewegt. Und dann kommst du natürlich ganz schnell dahin wieder, dass du sagen kannst, ja, vielleicht empfängt dein Bewusstsein aber halt auch aus anderen Parallelwelten oder vielleicht durchlebst du auch manche Sachen wirklich als Schleife und den einen Tag wieder als Schleife. Woher weißt du, dass du den heutigen Tag nicht schon tausendmal erlebt hast? Woher weißt du es? Wenn du selber keine Erinnerung daran gebildet hast, kannst du es nicht sicher wissen, dann ist das wieder genauso. Dann ist natürlich das eine existenzielle Frage und ich hoffe, es macht euch jetzt keine Angst, zu sagen, vielleicht gibt's ja morgen gar nicht. Vielleicht gibt's auch den nächsten Moment gar nicht. Vielleicht gibt es nur den jetzigen Moment, jetzt gerade quasi. Während ihr das hört, den gibt's. Jetzt gerade seid ihr da. Aber es gab euch und die ganze Welt davor nicht und danach nicht. Das danach ist nur eine Illusion, wo ihr denkt, das wird irgendwie passieren, aber das kommt nie und das davor, das ist nur eine Erinnerung, wo ihr denkt, das hätte es jemals gegeben. Wäre ja auch möglich. Das wäre unsere Wahrnehmung dann. Und das kann man weder auf, das kann man auf psychologischer Ebene, das kann man auf philosophischer Ebene, das kannst du auch auf physikalischer Ebene natürlich diskutieren. Wird aber sehr schnell sehr, ich sag mal, theoretisch. Es ist von der praktischen Anwendung halt nicht so tiefgehend, dass man darauf Rücksicht nehmen muss. Also das ist die gute Nachricht. Ihr könnt das auch komplett ignorieren und es wird sich für euch im Leben nichts ändern erstmal dadurch. So ganz praktisch gesehen hat das keine Relevanz für euch, auch wenn es in der Theorie massiv und beängstigend wirken könnte. Ah, und jetzt habe ich gerade was wiedergefunden. Und das war nicht aus Tales of the Loop. Das ist auch interessant, da gibt es auch interessante Aspekte drin. Sondern es war aus dem Film The Map of Tiny Perfect Things. Der heißt auch 16 Stunden Ewigkeit. Den habe ich tatsächlich mal gesehen. Habe ich nur nicht mehr dran erinnert. Der ist von 2021 und da geht es tatsächlich auch um eine Liebesgeschichte und eine Zeitschleife, in der erst einer feststeckt und dann zwei Leute und die miteinander interagieren diesbezüglich, beziehungsweise sich darüber drin treffen auch irgendwie und dann eben halt diese ganzen vielen kleinen Momente entdecken. Und den fand ich echt eigentlich, der ist schön, der ist richtig nett. Der ist nicht irgendwo dramatisch oder besonders schlimm, soweit ich in Erinnerung habe. Den könnt ihr mal angucken. The Map of Tiny Perfect Things. 16 Stunden Ewigkeit heißt das dann. Und vielleicht mache ich euch auch noch auf den, ja, ist das dann auch in den Shownotes drin, wenn ich es richtig importiere? Ich hoffe ja. Aber auch auf der passenden Webseite zur Episode noch ein paar Links irgendwie zu entsprechenden Filmen dazu. Eine ganz ausführliche Liste, glaube ich, spare ich mir, zumal es auch so eine Sammlung ist, wo ich nicht weiß. Vielleicht fange ich auch auf einer separaten Seite mal so eine Sammlung an, irgendwie an Zeitschleifenfilmen irgendwie, die ich dann sukzessive irgendwie erweitern kann. Und dann können wir vielleicht jedes Jahr uns da wieder ein paar rausgreifen und dann vielleicht ein bisschen konkretere Aspekte da draußen mal beleuchten, weil natürlich auch die vielen Details, die da drin irgendwie zur Sprache kommen, ganz relevant sind. Jetzt habe ich es überhaupt mal angesprochen. Ich habe das auch ausführlich getan heute in diesem Special. Und ihr könnt euch auch gerne Groundhog Day wieder angucken. Ich meine, vielleicht guckt das euch mal in einer anderen Übersetzung an. Also dies ist auch ganz witzig. Gerade wenn ihr die Dialoge vielleicht eh schon auswendig könnt, könnt ihr den Film dadurch nochmal neu erleben und die ganze Welt. Ja, und dann hören wir uns demnächst bei einer der nächsten Episoden wieder. Sei es nun in der Woche oder vielleicht auch ein bisschen später. Grundsätzlich geht es hier um Themen wie ADHS, Autismus, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen, philosophische Fragen, Gesellschaft, Neurologie, Gehirn, ein bisschen Anthropologie, evolutionäre Psychologie, Evolution insgesamt, aber auch sowas wie philosophische Anthropologie gibt's auch. Ja, ab und zu auch ein bisschen Science Fiction und andere Dinge. Bleibt gerne dabei, abonniert es hier gerne, wenn es euch soweit gefallen hat und macht auch gerne Vorschläge, welche Themen ihr noch relevant findet oder welche anderen kuriosen Aspekte ihr da irgendwie so habt. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben und gerne auch da hinterlassen, was ihr für weitere ja, Zeitschleifenfilme kennt, welche ihr besonders gut findet und welche relevant sind. Da würde mich auch interessieren, ja, auf was ihr noch so alles kommt, weil ich habe, wie gesagt, bisher keine komplette Sammlung irgendwo gefunden und ich glaube, es gibt wahnsinnig viele solche Filme inzwischen. In dem Sinne, wir sehen uns bei der nächsten Episode.